Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Schreiberling. Diesmal entführen wir nach Köln, nämlich mit Manfred Theisen, der Pate von Ehrenfeld. Ehrenfeld, das ist ein Stadtteil von Köln. Es geht hier so richtig um Köln. Köln wird hier übrigens auch Kalkutta am Rhein genannt, weil es immer so schön dreckig ist in Köln. Die hygienischen Verhältnisse sind da manchmal, also da bleibt auch schon mal auf der Straße was liegen. Die Abfallwirtschaftsbetriebe bemühen sich nach Kräften, das nachzuarbeiten, aber so Verhaltensregeln sieht der Kölner doch eher so als unverbindliche Empfehlungen, wie man sich verhalten könnte. Und dann hat es natürlich auch, und da habe ich als Reporter auch viel drüber berichten dürfen, immer mal wieder so Wellen von Korruption im Kölner Rathaus gegeben. Und da, wo man den Klüngel als eigentlich positive Grundhaltung hat, dann liegt das natürlich nahe, dass man sich das schön dichtet, dass man ja eigentlich nicht was wirklich Böses macht. Und hier auch durchaus recht hautnah hat Manfred Theisen beschrieben, dass es dann in diesem Korruptionsbereich tatsächlich sogar Excel-Tabellen gab, die man sichergestellt hat, wo ein Bauunternehmer genau darüber Buch geführt hat, wem er denn wann wie viel Schmiergeld überreicht hat. Du nickst jetzt schon so, ja. Du warst in der Wirtschaftskriminalität unterwegs. Also ich meine, ich denke mir, wenn ich doch weiß, ich mache was Kriminelles, dann bin ich doch nicht noch so blöd, das noch aufzuschreiben, beziehungsweise sogar noch in den Rechner zu hacken, sodass man das auch noch wunderbar als Beweismittel später nachvollziehen kann. Aber du grinst jetzt auch noch mal so.
Ja, du vielleicht. Ja. Also,
es gibt Menschen, die sind so blöd.
Ja, die Kriminellen wollen ja im Prinzip auch wissen, was sie wo, wie, wem gegeben haben. Sowas gibt es immer mal wieder. Also in ganz, ganz vielen Fällen lebt die Polizei natürlich auch ein Stück weit von der Blödheit der Straftäter. Also das ist vielleicht eines der Beispiele dafür. Man will ja wissen, wo man sein Geld für ausgegeben hat. Ordentliche Büffelung kann da mal helfen, zumindest bei der Strafverfolgung.
Ja, Einnahmeüberschussrichtung. Ja. Dafür muss man natürlich die Ausgaben abziehen. Das war ja vor 20 Jahren, waren Schmiergelder noch von der Steuer absetzbar.
Nützliche Aufwendung.
Genau, und wer heute irgendwie über 60 ist und so sozialisiert ist, für den ist das möglicherweise ein Prozess, der immer noch andauert, sich umzugewöhnen. Apropos sich umzugewöhnen, ja, Köln ist eine Millionenstadt. Das ist die viertgrößte Stadt in Deutschland. Aber es ist doch in weiten Teilen sehr dörflich. Also so im Zusammenleben ist es sehr dörflich. Man kennt sich, man hilft sich und ja, man kennt sich eben auch. Und das wird hier auch sehr eindrücklich beschrieben. Nämlich ein Polizist spricht dann einen Verdächtigen mit Du an, mit Vornamen an. Und ein Vorgesetzter sagt dann, hör mal, ein bisschen Distanz bitte. Das geht doch so nicht. Und er sagt, ja, der hat schon als Kind bei mir um Schoß gesessen. Was soll ich denn jetzt siezen? Das macht es natürlich dann schwierig, ne? Also ich weiß nicht, ob du da Mitleid mit deinen Kölner Kolleginnen und Kollegen hast, die ja dann möglicherweise auch in solche Bereiche eindringen. Wobei im dörflichen Bereich ist es eigentlich nicht anders, ne? Also in dem Moment, wo man, wir als Journalistinnen und Journalisten, wir erklären uns manchmal auch für befangen und sagen, nee, darüber berichte ich, über diese Person berichte ich jetzt nicht, weil die kenne ich einfach zu gut. Und dann gibt man seine bisherigen Rechercheergebnisse an jemand anderes aus der Redaktion weiter. Sich aktiv für befangen erklären, eben weil da jemand ist, den man wirklich schon als Baby auf dem Schoß gesessen hatte, sitzen lassen hatte, so rum. Ist das eine realistische Situation?
Ich will das nicht völlig ausschließen. Ich kenne persönlich keine, mir ist keine begegnet, wo das mal passiert ist. Das hat ein Stück weit, glaube ich, auch damit zu tun, dass man nicht automatisch davon ausgehen darf, dass Polizistinnen und Polizisten in ihrem direkten Wohnumfeld auch arbeiten. Oder anders ausgedrückt, dass sie da, wo sie dienstlich zuständig sind, auch wohnen. Das ist mal der Fall, aber das ist nicht standardmäßig der Fall. Das hat ein bisschen damit zu tun, wann, wie, wer, wohin versetzt wird oder wo man dann seine Wohnung nimmt. Insoweit ist das schon ein Teilaspekt, der dabei natürlich eine Rolle spielt. Und es mag solche zufälligen Begegnungen natürlich geben. Aber ich kenne jetzt keine Situation, die mir jetzt einfallen würde, wo man deswegen irgendwie sich hätte zurückziehen müssen aus Ermittlungen. Mag es aber geben.
Jetzt ist es so, dass Schmiergelder ja nicht immer unbedingt Schmiergelder sind. Das sind manchmal auch andere Vorteile und das sind manchmal auch irgendwelche Luxusgüter. Und es soll dann auch in einem Tabakladen in Köln tatsächlich Tresore geben. Und ich habe das in der Tat auch schon mal gehört. Und hier ist es auch im Roman nochmal verarbeitet. Tresore, wo dann unglaublich teure Nobelzigarren, dann entsprechend auch Spirituosen, die sehr selten sind. Die können ja zum Teil auch dann Werte annehmen. Also wer einen besonders seltenen Whisky irgendwo mal ersteigert hat, der wird über die Jahre auch immer teurer. Und auch bei Nobelzigarren, ich kann mir das erstmal vorstellen. Das sind jetzt beides keine Dinge, für die ich so viel Geld ausgeben würde. Nein, da wäre ich dann an der Stelle tatsächlich zu geizig zu. Aber jemanden zu bestechen mit einer 500 Euro teuren Zigarre oder mit einer 1000 Euro teuren Flasche Whisky beispielsweise und sowas dann im Tresor zu lagern. Du hast viel im Bereich Wirtschaftskriminalität gemacht. Solche Aufmerksamkeiten. Wir haben uns mal darüber unterhalten, über die Dinge, die man am Flughafen so mitnimmt. Das sind dann vielleicht Werbegeschenke bei dir vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, bei mir von KEWOM beispielsweise oder vom Deutschen Journalistenverband. Aber dass man dann eben sozusagen Schmiergeld-Werbegeschenke bekommt in erheblichem Wert. Hast du solche Fälle auch? Und wenn ja, gab es da was Spannendes dabei?
Ja, mindestens habe ich solche mitbekommen.
Also mitbekommen im Sinne von in die Tasche? Nein.
In dem Sinne, als dass ich beim Landeskriminalamt eine Dienststelle gearbeitet habe, die sich hauptsächlich mit Wirtschaftskriminalität beschäftigt hat. Und die Nachbardienststelle auf derselben Etage hat sich mit Korruption beschäftigt. Und bei Durchsuchungseinsätzen unterstützte man sich gegenseitig. Und dadurch bekam man natürlich auch mit, um welche Fälle es sich handelte. Und es ist häufig so, dass es nicht mit hochpreisigen Geschenken anfängt, sondern man nennt das Anfüttern. Also man lädt jemanden zunächst einmal mal ein und schenkt man ihm wieder etwas und dann steigert sich das etwas, weil die Person, die bestochen wird, dann in der Zwickmühle steckt, dass sie ja beim letzten Mal schon was angenommen hat. Und warum sollte sie jetzt dieses Mal nicht wieder auch was annehmen, sich das vor sich selber dann häufig rechtfertigt, dass sie es verdient hätte. Und das kann alles möglich sein. Es können im Übrigen auch Dienstleistungen sein, vom Bordellbesuch über die neue Gartengestaltung. Auch das hat es natürlich schon gegeben.
Interessante Bandbreite, ja.
In der Tat. Es kann wirklich alles Mögliche sein und es ist keineswegs eben nur das Geld, was irgendwo bar übergeben wird. Aber auch das gibt es.
Ich stelle mir gerade vor, wie jemand den privaten Garten zum Bordell umbaut. Das wäre ja dann die Symbiose der beiden Angebote. Bulle und Schreiberling, heute mit Manfred Theisen und der Pate von Ehrenfeld. Und dann kommt es nochmal auf das Thema Drohungen. Also ich habe als Journalist, wenn ich in bestimmten Kreisen recherchiert habe, auch immer, also meistens wird juristisch gedroht, ne, mit Presserechtsanwälten und so. Ich habe das Glück gehabt, dass mich noch keiner jetzt wirklich persönlich bedroht hat. Ich kann mir vorstellen, im Polizeibereich ist das zum Teil noch mal so ein bisschen anders, wenn man in bestimmten Kreisen unterwegs ist. Hier ist ein sehr schönes Bild gezeichnet worden, literarisches, belletristisches Bild, wo nämlich dann einer sozusagen von den Gangsterbossen sagt, ich habe einen Boxsack zu Hause. Und ich möchte ihn nicht nach dir benennen. Finde ich eine sehr schöne lyrische Drohung. Und muss man als Gangsterboss erstmal drauf kommen. Aber tatsächlich auch bedroht zu werden, ganz persönlich, weil man an der Geschichte dran ist, beziehungsweise an einer Ermittlung dran ist. Und so im naiven Kopf der Mensch denkt, wenn ich den Fiedler ausschalte und der da nicht mehr ermittelt, dann habe ich es überstanden. Das wird im Zweifel nicht so sein, weil ein Team dahinter ist. Aber das machen sich ja viele erstmal gar nicht bewusst. Kennst du solche Drohungen?
Ja, es hat Fälle gegeben, aber eher aus dem Bereich der organisierten Kriminalität und übrigens, wenn ich es recht erinnere, aus Köln, in dem eine Gruppierung versucht hat, den Staatsanwalt ermorden zu lassen, weil sie dann die Vorstellung hatte, dass ein Neuer oder eine Neue sich nicht so schnell einarbeiten kann und das von Vorteil ist für denjenigen, der da im Knast sitzt. Ansonsten gibt es aus dem Repertoire der Drohung natürlich auch solche, in denen die kriminellen Gruppen deutlich machen, dass sie wissen, wo jemand wohnt, dass sie wissen, dass es ja die Tochter und den Sohn gibt, der in die und die Schule oder den und den Kindergarten geht. Und alleine dieser Umstand oder das vor der Tür stehen bei denjenigen, um deutlich zu machen, dass man das auch wirklich weiß, entfaltet natürlich eine wahnsinnige Drohung. Das betrifft übrigens keineswegs nur Polizistinnen und Polizisten, sondern auch Mitarbeiter von der Kommune zum Beispiel, Ausländeramtsmitarbeiter, um ein Beispiel mal von vielen zu nennen. Bekannt unter anderem, wir haben schon mal an anderer Stelle darüber gesprochen, aus dem Bereich der sogenannten Clankriminalität, da sind solche Drohungen tatsächlich gar nicht so selten.
Zum Abschluss noch, wenn man jetzt als Ganove jetzt nicht ganz so schlau ist und die filigranen Korruptionstätigkeiten so nicht organisieren kann, dann muss es ja für die Menschen auch Jobs geben im Bereich des kriminellen Geldverdienens. Hier wird jetzt beschrieben, dass es darum geht, dass man nachts im Hafen, im Kölner Hafen, im Niederhafen darauf aufpasst, wie Dinge den Besitzer wechseln. Also das, wo es nicht ganz legal zugeht und dass man da schlicht und einfach nur ja Schmiere steht, würde man auch sagen, ist wahrscheinlich auch etwas, ja, macht ja Sinn. Also in dem Moment, wo was geschmuggelt wird, in dem Moment, wo etwas illegal irgendwo den Besitzer wechselt, dass dann eben deine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen da nicht um die Ecke kommen oder zumindest dann nichts mehr mitbekommen. Ne?
Genau, das können entweder welche sein, wie du gerade schon gesagt hast, die vielleicht nicht so schlau sind, oder welche, die vielleicht auch noch jünger sind und in der Hierarchie einer kriminellen Organisation erst noch aufsteigen müssen oder aufsteigen wollen. Die müssen dann erstmal einfachere Dinge erledigen. Das kennt man auch aus dem Bereich der Rockerkriminalität. Da muss man erstmal ganz lange, oder zumindest war es in der Vergangenheit so, da hat sich die Szene so ein bisschen geändert. In der Vergangenheit musste man erstmal ein paar Jahre irgendwelche Hilfsdienste erledigen, bevor man dann tatsächlich zum Profikriminellen aus dem Bereich des Rockermilieus aufgestiegen ist. Das dürfte eher häufig so sein, dass es diejenigen sind, die dann solche Handlangertätigkeiten oder Schmierestehen übernehmen müssen.
Vielen Dank. Vom Hilfsdienst der Bucherklärung oder der Motiveerklärung verabschieden sich an dieser Stelle Sebastian Fiedler und Frank Überall. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.